Willkommen zu einer Deep Dive Folge von Gesunde Haut beginnt im Darm. Heute gehen wir richtig tief rein in ein Thema, das viele Tierhalter nervlich und organisatorisch an die Grenzen bringt. Giardien bei Hund und Katze. Wir klären Mythen, Fakten, Diagnostik, Hygiene und warum es manchmal trotz Therapie immer wieder zurückkommt. Wichtig vorab, diese Folge ersetzt keine tierärztliche Diagnose oder Behandlung. Sie soll dir Orientierung geben, damit du die richtigen Fragen stellst und einen klaren Plan bekommst. Und wenn du das Ganze strukturiert mit Checklisten, Hygieneplan, Häufchentagebuch und Austausch begleiten willst, dann schau in den Mikrobiom-Club auf School. Dort haben wir das Giardien-Modul als Schritt-für-Schritt-System aufgebaut, damit du nicht improvisieren musst. Bei mir ist wie immer Melanie Wolf, Autorin von Gesunde Haut beginnt im Darm. Melanie, lass uns mit der Basis starten. Was sind Giardien physiologisch und warum sind sie so gut an das Leben im Dünndarm angepasst?
Giardien sind einzellige Darmparasiten, also Protozoen. Und sie sind wirklich beeindruckend angepasst an ihr Habitat. Das ist der Dünndarm. Im Dünndarm ist es schön feucht. Es fließt ständig Nahrungsbrei vorbei. Und genau dafür sind Giardien gebaut. Du musst dir zwei Formen merken. Erstens den Trophozoiten. Das ist die aktive Form im Dünndarm. Und die zweite Form, das ist die Zyste. Das ist die Überlebensform, die über den Kot ausgeschieden wird und dann in der Umwelt durchhält. Kurz, wie sieht so ein Trophozoit aus? Also, er hat die Form von einem Tropfen und hat zwei Zellkerne. Vier Geiselpaare und mit diesen kleinen Geiselpaaren bewegt der sich vorwärts und er bevorzugt halt die Mukose, also das bedeutet die Darmschleimhaut des oberen Dünndarmsbereichs und der Gallengänge. Also das ist so oberer Dünndarmbereich, Gallengänge, da sind die anzutreffen und die haben vorne an ihrem Bauch sozusagen, haben die eine kleine Haftscheibe. Sieht aus wie so ein kleiner Saugnapf, kann man sich das vorstellen. Und damit können die sich anheften an die sogenannten Mikrovilli der Darmepithelzellen und bleiben dort dann auch sitzen. Kurz zur Erklärung, was sind Mikrovilli? Sind winzige Oberflächenstrukturen, die die Darmfläche massiv vergrößern, damit Nährstoffe aufgenommen werden können. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Giardien da natürlich andocken, also sie bohren sich nicht wie ein Wurm ins Gewebe, ganz wichtig. Sie haften wirklich mit ihrer Haftscheibe da an, sitzen da wie mit einem Art Saugnapf halt auf der Oberfläche und dadurch stören sie genau dort die Funktion, wie wenn man halt das ganze System jetzt blockieren würde. Es passiert dann etwas, das viele unterschätzen, wenn viele Giardien anhaften, wird die Resorption natürlich schlechter. Also wenn man sich vorstellt, ne, da sind sehr viele Giardien auf einer Fläche, alle mit der Haftscheibe, die heften sich da alle an, dann werden natürlich Wasser und Nährstoffe viel schlechter aufgenommen, als wenn sie nicht da wären. Zusätzlich freuen sie sich natürlich auch über den Nahrungsbrei und ernähren sich auch da von bestimmten Stoffen. Aber das ist so das große Problem, dass sie die Resorption stören. Und wir sehen das häufig bei den Tieren, wenn es dann zu Symptomen kommt, ist es häufig dann der wässrige Durchfall, der schleimige Kot. Es sind Blähungen, das können Bauchkrummeln sein, manchmal sogar auch Abmagerungen und das stumpfe Fell. Giardien können außerdem die Darmbarriere auch beeinflussen. Also die Darmschleimhaut besteht aus Zellen, die über sogenannte Tight Junctions eng verbunden sind. Die kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Reißverschluss. Die sitzen zwischen den einzelnen Zellen und im Grunde ist das alles gut verschlossen und man kontrolliert, was rein und was rauskommt. Wenn dieser Reißverschluss aber locker wird, steigt die Durchlässigkeit der Schleimhaut. Und das ist dann das grundsätzliche Problem. Dann können Reizstoffe leichter Kontakt zu dem sogenannten darmassoziierten Immunsystem bekommen. Und das kann wiederum Entzündungssignale verstärken und auch Schleimhautreizungen am Laufen halten. Und ganz wichtig ist hier zu sagen, das muss nicht immer als dramatischer Durchfall sichtbar sein. Es kann tatsächlich eine stille Entzündung entstehen, eine sogenannte Silent Inflammation. Dann sehen wir manchmal nur wechselnde Kotkonsistenz zum Beispiel. Beispiel eine beginnende Futterempfindlichkeit, eine Unruhe, Müdigkeit, ist grundsätzlich eher schlapper, die Spaziergänge können nicht mehr so lange andauern oder immer wieder dieses Bauchgrummeln, aber auch ein aufgeblähter Bauch kann manchmal entstehen. Ohne dass es jeden Tag Durchfall gibt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt auch die sogenannten stillen Träger. Das sind meistens adulte Tiere. Also jetzt vor 2 Tagen hatten wir zum Beispiel wieder einen Fall in der Praxis. Das war ein 8 Jahre alter Labradorrüde. Und der ist im Grunde symptomlos. Das Einzige, was immer wieder gezeigt wird, das ist über Jahre und man versuchte das auch in den Griff zu bekommen. Er ist ein Atopie-Patient und aufgrund dessen haben wir im Grunde ein großes Kotprofil gemacht und ich teste immer die Giardien mit. Denn ich weiß, es gibt diese stillen Träger und so war das jetzt auch bei dem Rüden, denn der immunologische Test war positiv, also man konnte nachtesten. Er ist ein stiller Träger, also er hat eine aktive Infektion mit Giardien und das Problem ist, er scheidet dadurch immer wieder Zysten aus und kann halt leider aufgrund dessen andere Tiere anstecken. Und das wissen viele nicht, denn man denkt immer, ja, der Hund hat ja keine Symptome. Und es gibt aus diesem Grund dann ja keinen Entschluss, dann das Kotprofil so auszuweiten, dass man Giardien noch mit hineinfügen würde und gucken würde, ist da eine Giardieninfektion da. Und das ist so ein bisschen die Krux da dran. Denn Junghunde und ältere Senioren, die haben dann eher Symptome, da ist das häufiger das Problem. Aber gerade bei adulten, erwachsenen Tieren, die können das ganz gut wegstecken, sind aber trotzdem Träger und scheiden dann diese Zysten aus. Und dazu muss man sagen, die Zysten, die sind unglaublich anpassungsfähig. Die gibt es halt auch nicht erst seit gestern, die Giardien. Das bedeutet, sie lieben es halt schön feucht und warm. Und sie können im Wasser bei einer Temperatur zwischen 4 und 10 Grad sogar mehrere Monate überleben. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man grundsätzlich auch mal zwischendurch guckt, ist mein Hund eventuell ein stiller Träger, damit man aus dieser Reinfektionsspirale auch rauskommt. Weil häufig ist es ja so, dass man eine Giardieninfektion behandelt. Es geht dann eine Zeit lang gut und auf einmal ist diese Infektion wieder da. Und mir stellt sich natürlich die Frage, ist es nicht eine Reinfektion aufgrund und keiner guten Hygienemaßnahme zu Hause, sondern ist es eher eine Reinfektion durch einen stillen Träger im Außen.
Melanie, bevor wir weitergehen, lass uns noch einen Schritt zurücktreten. Seit wann gibt es Giardien eigentlich schon und wie lange leben Mensch und Tier indirekt mit ihnen?
Ja, Giardien sind alles andere als ein neues Problem. Sie gehören zu einer sehr alten Gruppe einzelliger Organismen und haben sich über lange evolutionäre Zeit an das Leben im Darm von Wirbeltieren tatsächlich angepasst. Das bedeutet, Mensch und Tier leben nicht erst seit ein paar Jahrzehnten mit ihnen, sondern wahrscheinlich seit einer sehr, sehr langen Zeit in indirekter Nachbarschaft. Für den Tierhalter ist also wichtig, Giardien sind kein modernes Modeproblem. Neu ist eher, dass wir heute besser verstehen, wie sie leben, wie sie den Dünndarm beeinflussen und warum Hygiene, Diagnostik und Darmtherapie zusammengehören.
Das ist ein starker Gedanke. Giardien sind also uralte Anpassungskünstler und wir müssen lernen, klug mit ihnen umzugehen, statt nur hektisch auf den nächsten Test zu schauen. Das ist ein wichtiger Punkt. Viele erwarten bei Giardien nur Durchfall wie ein Wasserfall. Aber es kann auch schleichend sein. Dann lass uns über den Lebenszyklus sprechen, weil da die Hygiene logisch wird. Wie kommt es zur Ansteckung?
Die Zysten werden mit dem Kot ausgeschieden und sind für die Ansteckung entscheidend. Die Aufnahme passiert meistens oral, also über Schnüffeln, Lecken, Pfützen, kontaminierte Pfoten, das Fell, Spielzeug oder Näpfe. Im Dünndarm öffnet sich die Zyste und Trophozoiten entstehen, die sich dann vermehren und anheften. Also so wie gerade beschrieben mit dieser Haftscheibe, die einem Saugnapf halt sehr ähnelt. Dann werden wieder Zysten gebildet, ausgeschieden und der Kreislauf, der geht dann von vorne los. Das ist der Grund, warum Therapie ohne Hygiene oft nur kurzfristig wirkt. Auch gerade das, was ich beschrieben habe oder kurz angedeutet habe, mit der Reinfektion, handelt es sich um ein Hygieneproblem oder tatsächlich halt von außen kommt es zu einer Reinfektion durch einen stillen Träger.
Okay, Deep Dive Diagnostik. Weil hier passieren die größten Missverständnisse. Melanie, welche Tests gibt es und warum reicht ein einziges negatives Ergebnis manchmal nicht?
Der zentrale Punkt ist hier die sogenannte intermittierende Ausscheidung. Giardienzysten werden nicht jeden Tag ausgeschieden. Darum kann ein Test am Tag 1 zum Beispiel negativ sein, obwohl das Tier infiziert ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Je nach Situation empfehlen wir aus dem Grund, Sammelkotproben abzugeben und über mehrere Tage zu sammeln, damit einfach die Trefferquote steigt. Also meistens sind das dass man 2 bis 3 Tage lang sammelt und dann ist die Trefferquote deutlich höher, als wenn man nur einen Tag lang sammeln würde. Im Alltag gibt es 3 große Diagnostikschienen. Die erste ist die Mikroskopie, zum Beispiel Flotation, häufig mit Zinksulfat. Dabei sucht man nach Zysten. Das ist möglich, aber stark abhängig von Probezeitpunkt und vor allem der Erfahrung des Suchenden. Zweitens sind die sogenannten immunologischen Antigentests. Hier ist zum Beispiel der SNAP-Test zu erwähnen. Der ist sehr verbreitet. Den hat im Grunde jede Praxis, der ist recht schnell, in 8 Minuten hat man das Ergebnis. Allerdings ist es für den Notfall in Ordnung oder für ersten Übersicht, wenn man sehen möchte, ist da eventuell eine Giardieninfektion, ja oder nein. Man sollte allerdings nach diesem Schnelltest immer im Labor nochmal nachtesten. Aber auch zum Beispiel der Antigentest, der nach ELISA oder IFA durchgeführt wird, kann negativ sein, bedeutet aber nicht automatisch eine 100%ige Entwarnung, wenn Klinik und Verlauf typisch sind. Zusätzlich gibt es PCR. PCR weist genetisches Material nach und ist besonders spannend, wenn man Stämme typisieren möchte. Also zum Beispiel ist ein PCR-Test dann relevant, wenn die Zoonosefrage im Haushalt konkret wird.
Super. Jetzt will ich das in eine klare Praxislogik übersetzen. Melanie, wann würdest du welchen Test priorisieren?
Bei typischem Durchfall und Verdacht ist der Antigen-Schnelltest in der Praxis oft ein sehr guter Einstieg. Wenn es unklar ist, chronisch ist oder immer wieder kommt, dann ist ein erweitertes Kotprofil sinnvoll, oft mit Kombination aus Methoden. Und wenn die Klinik stark ist, der Test aber negativ, dann kann Wiederholung oder Laborreferenz sinnvoll sein. Wichtig ist nicht ein Test und fertig, sondern Diagnose im Kontext.
Und jetzt das Thema, das viele am meisten stresst. Zoonose. Mythos. Giardien sind immer auf Menschen übertragbar.
Fakt ist, Giardien können eine Zoonose sein. Aber nicht jeder Stamm ist gleich übertragbar. Bei Giardia duodenalis gibt es Stämme, also genetische Gruppen. Menschen sind vor allem mit dem Stamm A und B verbunden. Hunde tragen häufig C und D, Katzen häufig F. Diese sind eher wirtsspezifisch, aber Hunde und Katzen können gelegentlich auch A und B tragen. Das heißt, theoretisch ist Übertragung möglich. Praktisch ist das Risiko im Haushalt meist gut kontrollierbar, wenn Hygiene ernst genommen wird. Und wenn im Haushalt Kinder sind, immunsupprimierte Personen oder Menschen mit Durchfall, dann gilt Hygiene konsequent und bei Symptomen ärztlich abklären lassen.
Sehr gut. Keine Panik, aber klare Regeln. Deep Dive Therapie. Wir geben hier keine Dosierungen, das macht immer der behandelnde Tierarzt. Aber wir erklären das Prinzip, damit Tierhalter verstehen, warum es manchmal nicht mit einer Runde erledigt ist. Melanie, was sind die typischen Säulen?
Säule 1 ist antiparasitäre Therapie nach Plan. Häufig werden Fenbendazol oder Metronidazol eingesetzt, je nach Fall, manchmal auch in abgestimmten Strategien. Wichtig ist, konsequent, korrekt und nach Kontrolle passend zum Verlauf. Säule 2 ist Hygiene als Therapieteil, nicht als Extra. Sonst kommt es zur Reinfektion und du denkst, das Medikament wirkt nicht. Säule 3 ist Schleimhaut und Darm-Mikrobiom-Support. Ganz individuell, auf den jeweiligen Patienten abgestimmt und das jeweilige Kotprofil. Denn ein Darm kann nach Giardien nachbrennen, in Anführungsstrichen. Also Silent Inflammation haben wir schon erwähnt. Es kann zu stillen Entzündungen kommen. Die sind noch da oder die können noch da sein, wenn die Giardien schon längst weg sind. Auch wenn der Test halt dann irgendwann negativ ist. Und genau da sehen wir manchmal noch wechselnden Kot, Bauchkrummeln oder Futterempfindlichkeit, obwohl die Parasiten schon längst weg sind.
Und jetzt Hygiene wirklich tief. Melanie, gib uns bitte den wirksamsten Hygieneplan, den man zu Hause auch wirklich umsetzen kann.
Das Ziel ist immer, die Zysten zu reduzieren, bevor Hund oder Katze sie wieder aufnimmt. Schritt 1, Kot sofort aufnehmen und sicher entsorgen. Also auch, wenn Kot abgesetzt wird im eigenen Garten, sofort aufnehmen, wenn der Kot dünner ist. Mit heißem Wasser wegspülen. Ganz wichtig. Schritt 2, alles Waschbare heiß waschen. Bedeutet Decken, Handtücher, Bezüge, wenn möglich bei mindestens 65 Grad. Wenn ein Material das nicht verträgt, dann ist Hitze und vollständiges Durchtrocknen die nächstbeste Strategie. Zum Beispiel Trockner oder Dampfreiniger, je nach Oberfläche. Schritt 3 sind die Näpfe und Spielzeug täglich reinigen. Erst gründlich reinigen und dann gut trocknen lassen. Auch da wieder mit heißem, abgekochten Wasser, das ist am effektivsten. Schritt 4, Böden und Kontaktflächen. Hier gilt, mechanisch reinigen ist die Basis, denn Schmutz schützt Erreger. Danach, je nach Haushaltssituation, nochmal sinnvoll desinfizieren, aber bitte nicht zu viel. Das sollte zu keiner Reizung kommen. Das Tier läuft ja auch über den gewischten Boden, nimmt das wieder über die Pfoten auf. Also da mit Sinn und Verstand desinfizieren, zielgerichtet und bitte nicht in den Chemiekrieg gehen. Schritt 5, Fellmanagement rund um die Analregion. Es kann sinnvoll sein, die Analregion sanft zu reinigen. Aus dem Grund, damit keine Zysten im Fell kleben bleiben. Das sollte man aber auch individuell entscheiden. Wenn es Tiere sind, die grundsätzlich zu einer Entzündung der Haut tendieren oder die eine empfindliche Haut haben, würde ich davon eher abraten. Wenn man sich dafür entscheidet, dafür eignen sich milde tiermedizinische Shampoos. Häufig ist der Wirkstoff Chlorhexidin und je nach Empfehlung halt der Praxis, der behandelnden Tierarztpraxis, würde ich dann zu dem dementsprechenden Mittel greifen. Ganz wichtig ist hier halt, wie gesagt, nochmal zu sagen, dass man es nicht übertreibt, nicht aggressiv schrubbeln und nicht ständig totwaschen. Das würde die Hautbarriere zu sehr stören, zu sehr verletzen. Und selbst wenn man sich dafür entscheidet, die Hautbarriere wirklich immer im Blick behalten. Und ansonsten sollte man das einfach sein lassen. Eine kaputte Hautbarriere macht nur neue Probleme und das wollen wir natürlich nicht.
Das ist perfekt. Wirksam, aber hautbarrierefreundlich. Und im Mikrobiom-Club liegt das als Checkliste mit Tagesplan, damit man es abhaken kann. Und jetzt kommt unser Mini-Case aus der Praxis. Sarah, ein Australian Shepherd-Welpe, 3 Monate alt. Melanie, nimm uns mit.
Ja, gerne. Sarah kam mit 3 Monaten zu ihren neuen Besitzern. Sarah kam vom Züchter und bereits in den ersten Tagen kam es zu einem massiven, teils blutigen Durchfall. Sie war dann auch bei uns im Notdienst vorstellig. Ihr ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Sie verlor schnell Gewicht. Das Fell wirkte struppig, schon staubig. Und für einen Welpen von 3 Monaten war das Verhalten sehr untypisch, denn sie war total müde und erschöpft. Wir haben dann sie natürlich erstmal stabilisiert und dann haben wir ein großes Kotprofil veranlasst. Und einen immunologischen Giardientest, der war positiv. Therapeutisch erfolgte zuerst Fenbendazol, aber ohne den gewünschten nachhaltigen Erfolg. Danach haben wir einen Durchgang mit Metronidazol gemacht, parallel zu einer gezielten Darmtherapie. Angepasst an den Befund, also an das ganze große Kotprofil, was wir anfertigen haben lassen.
Und jetzt kommt der Teil, den viele Besitzer erleben. Während der Therapie wirkt es oft so, als wäre alles gut. Aber nachhaltig kippt es wieder.
Genau, das ist der Punkt. Im Verlauf zeigte sich, dass die gängigen Mittel allein einfach dauerhaft nicht griffen. Sarah war während der Therapie zwar symptomlos, aber die Reinfektionsgefahr und die Schleimhautthematik waren entscheidend. Wir haben deshalb Hygiene konsequent umgesetzt, inklusive Reinigung von Näpfen, Liegeplätzen und Waschmanagement. Der Po-Bereich wurde zusätzlich mit einem tiermedizinischen Shampoo gereinigt, zum Beispiel mit Chlorhexidin und je nach Situation kombiniert, aber immer sanft und hautbarrierefreundlich. Und zu Hause wurde darauf geachtet, keine Reinfektion über schmutziges Geschirr oder kontaminierte Textilien zu provozieren. Auch wenn mal in den Garten gekotet worden ist, wurde das auch sofort entfernt. Der entscheidende Wendepunkt war, interessanterweise, als wir zusätzlich gezielt supportive Maßnahmen eingesetzt haben, die den Aufbau der Darmschleimhaut unterstützen und Schleimhautentzündung beruhigen. Erst dann wurde die Giardienuntersuchung im Verlauf stabil negativ. Das ganze Prozedere dauerte tatsächlich über 9 Monate. Also man kann sich vorstellen, wir haben alle 3 Wochen nachgetestet und jedes Mal war dieser Test noch positiv, bis auf die letzten 3 Male, da war er dann negativ. Und das war wirklich dann auch der Zeitpunkt, wo wir gezielt darmtherapeutische Mittel ja in einem großen Umfang eingesetzt haben. Dieser Case zeigt ganz klar, was wir im Mikrobiom-Club immer sagen. Giardien sind selten nur Tablette rein und fertig. Es ist ein System aus Darm, Umwelt und konsequenter Umsetzung.
Das ist ein unglaublich wertvoller Fall, weil er die Realität abbildet. Nicht dramatisch reden, sondern sauber arbeiten. Ich möchte zum Abschluss eine klare Mythos-Fakten-Zusammenfassung, die man sich speichern kann. Melanie, ich werfe die Mythen rein, du gibst den Fakt. Mythos: Giardien haben nur Welpen.
Fakt: Welpen sind häufiger klinisch auffällig, aber jedes Alter kann betroffen sein, auch symptomlos mit Ausscheidung.
Mythos: Ohne Durchfall keine Giardien.
Fakt: Es gibt stille Verläufe, wechselnde Kotkonsistenz und Silent Inflammation. Monitoring ist hier entscheidend.
Mythos: Ein Test reicht.
Fakt: Intermittierende Ausscheidung. Deshalb Wiederholung oder Kombination sinnvoll, je nach Klinik.
Mythos: Wurmtablette löst das.
Fakt: Giardien sind Protozoen, keine Würmer. Therapie ist gezielt und tierärztlich abgestimmt plus Hygiene.
Mythos: Immer zoonotisch.
Fakt: Zoonose ist möglich, aber Stämme unterscheiden sich. Hygiene reduziert hier das Risiko deutlich.
Perfekt. Wenn du aus dieser Deep Dive-Folge nur 3 Dinge mitnimmst, dann diese. Erstens: Giardien sind Dünndarmspezialisten, die an der Schleimhaut andocken und Barriere und Resorption stören können. Zweitens: Diagnostik ist Timing plus Methode. SNAP ist ein Antigentest. Immunologische Tests nach ELISA oder IFA sind zielführend und PCR hilft bei Stammfragen. Drittens: Therapie ohne Hygiene ist oft nur kurzfristig, aber Hygiene muss wirksam und hautbarrierefreundlich sein. Melanie, danke dir für diesen Deep Dive.
Sehr gern und bitte dran denken, Struktur schlägt Panik, besonders bei Giardien.
Wenn dir diese Folge geholfen hat, abonnier den Podcast und schick uns deine Fragen. Und wenn du das Ganze mit Checklisten, Hygieneplan, Häufchentagebuch und Austausch begleiten willst, dann komm in den Mikrobiom-Club auf School. Bis zum nächsten Mal.